Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Heute liest Andreas Klinner für Sie den zweiten und letzten Teil aus der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung. Die Gemeinde Jesu des 21. Jahrhunderts ist weithin lau und träge geworden. Der Verfasser deckt den Kern dieser Not auf und ermutigt sie, Gottes Ratschlag an Laodicea für sich persönlich anzuwenden. Und nun wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen.
Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung. Im Buch der Offenbarung Jesu Christi finden wir die Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3, die prophetisches Licht auf unsere heutige Zeit werfen. Meines Erachtens weist der Brief an Laodicea auf die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung hin. Bei den ersten drei Gemeinden ging es um eine Abwärtsbewegung von Gott und seinem Wort weg. Ephesus verlor die erste Liebe, als nachapostolische Gemeinde. In Smyrna waren falsche Juden am Werk. In ihr sehen wir die verfolgte Gemeinde durch die römischen Kaiser. Und in Pergamon wurde die Gemeinde zur Kirche. Sie stellt die klerikalisierte Gemeinde bzw. Staatskirche dar. Es war die Zeit, in der viele biblische Wahrheiten verloren gingen. Zum Beispiel die Erwartung auf die Wiederkunft Jesu, die Entrückungslehre, die Verheißungen Israels und andere eschatologische Wahrheiten. Das war etwa die Zeit von 100 bis 1400 nach Christus. Die Talsohle wurde dann bei der vierten Gemeinde Thyatira erreicht. Sie stellt das dunkle Mittelalter bzw. den Katholizismus dar. In den nachfolgenden zwei Gemeinden kam es dann zu einer Rückbesinnung auf Gottes Wort. Sardes beschreibt die Zeit der Reformation und Philadelphia die Zeit der Missionsgründungen und Erweckungen. Als Folge der Rückkehr zur Bibel kam auch die fast vergessene Lehre über die Entrückung und die Wiederherstellung Israels wieder auf. Laodicea charakterisiert den Zustand des letzten Gemeindezeitalters. Durch diese Gemeinde wird uns die Situation des letzten Gemeindezeitalters vor der Entrückung aufgezeigt. Sie ist ein Bild für den Endstatus der allgemeinen Christenheit, die nur noch auf das Diesseits ausgerichtet ist. Es zählen lediglich die materiellen Werte, so dass man, obwohl man unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu steht, für diese keinen Blick mehr hat. Weltliches Gedankengut hat sich mitten in die Gemeinde eingeschlichen. Die drei Quellen des Reichtums von Laodicea. Wie wir im ersten Teil dieser Broschüre gesehen haben, bestand der Reichtum Laodiceas in seinem Finanzwesen, der Textilherstellung und der Fabrikation von medizinischer Augensalbe. Aber Laodicea besaß keine eigene Wasserversorgung. Diese vier Dinge ihres Alltagslebens griff der Herr Jesus auf und machte daraus eine Botschaft, indem er der Gemeinde in Laodicea ihren inneren Zustand vor Augen führte. Geläutertes Gold. In Offenbarung 3, Vers 18 gibt der Herr ihr den Rat, von ihm im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Die Menschen in Laodicea waren so stolz auf ihr Fachwissen, dass sie behaupteten, sie könnten bei den Goldlieferungen mit einem Blick den Reinheitsgrad des Goldes erkennen. Aber der Herr musste ihnen raten, bei ihm echtes Gold zu kaufen, damit sie wirklich reich würden. Nur absolut reines Gold, das im Feuer nicht korrodierte, bekam den Gütestempel. Beim Richterstuhl Christi, von dem in 2. Korinther 5, Vers 10 die Rede ist, wird alles im Feuer geprüft. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. 1. Korinther 3, Vers 12 und Vers 13. Der Herr sagt dieser überaus reichen Gemeinde, deren gängige Währung das Gold war, dass sie arm ist, wie ein Bettler. Offenbarung 3, Vers 17. Welch ein Kontrast! Reines Gold ist ein Bild für den Himmel und die Herrlichkeit Gottes. Diese göttliche Herrlichkeit widerspiegelte sich im Gemeindeleben Laodiceas. Vielmehr fand sich darin Falschgold bzw. Gold von schlechtem Reinheitsgehalt. In Bezug auf die Echtheit des Glaubens schreibt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Widerspiegelt unser Leben die Herrlichkeit Gottes oder unsere Selbstherrlichkeit? Alles, was für den Himmel keinen bleibenden Wert hat, ist unecht. Reine Kleider. Nicht nur geläutertes Gold soll die Gemeinde in Laodicea vom Herrn kaufen, sondern auch weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, sagt uns Offenbarung 3, Vers 18. Die städtische Textilproduktion Laodiceas stellte hauptsächlich eingefärbte, schimmernd schwarze Stoffe her. Nun fordert der Herr die Gläubigen in Laodicea im krassen Gegensatz dazu auf, von ihm weiße Kleider zu kaufen. Das weiße Gewand der Gerechtigkeit in Christus kann man aber nicht kaufen, sondern lediglich als Gnadengeschenk annehmen, nämlich durch den Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Eigene Werke sind hier nicht gefragt. Bei dem hier beschriebenen weißen Gewand, das man kaufen kann und das reich macht, handelt es sich jedoch um die gerechten Taten der Heiligen, die aus dem Glauben an Jesus Christus erwachsen, sagt uns Offenbarung 19, Vers 8. Darum heißt es auch in diesem Zusammenhang, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Worum geht es dabei? Der Herr spricht ja zu einer Gemeinde. Wo wird die Schande unserer Blöße offenbar? Wo wird eines Tages innerhalb der Gemeinde alles offenbar gemacht werden? Vor dem Richterstuhl Christi. Da wird das Werk eines jeden wahren Christen offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, wird es offenbaren. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 1. Korinther 13, die Verse 13 bis 15. Ein Christ, dessen Werk verbrennt, hat seinen Lohn verspielt und wird gleichsam nur sein nacktes Leben retten. Am Tag des Preisgerichts wird alles, auch die Schande seiner Blöße, offenbar werden. Darum werden wir gewarnt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, lesen wir: Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Und in 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Laodicea ist die letztgenannte Gemeinde vor der Entrückung, die meines Erachtens in Offenbarung 4, Vers 1 angedeutet wird. Johannes wird in den Himmel geholt und repräsentiert damit die Gemeinde. Ihm wird gezeigt, was nach diesem, das heißt nach dem Gemeindezeitalter, das mit Laodicea endet, geschehen muss. Von daher sind die Worte des Herrn an Laodicea hochaktuell. Augensalbe. Nicht nur geläutertes Gold und weiße Kleider soll die Gemeinde in Laodicea vom Herrn kaufen, sondern auch Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst, sagt uns Offenbarung 3, Vers 18. Sie, die selber Augensalbe herstellten, hatten sie am nötigsten. Bei dem Reichtum durch das Gold, das der Herr Jesus gibt, ging es um die Zukunft, ebenso bei der weißen Kleidung, um das zukünftige Gericht vor dem Richterthron Jesu. Damit du reich wirst im Blick auf die Zukunft, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, dereinst vor Christus. Jetzt aber geht es um die Gegenwart. Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Offenbarung 3, Vers 18. Wir brauchen jetzt und heute einen klaren Blick für Jesus. Am Richterstuhl wird es zu spät sein. Nur der Geist Gottes, der die Salbung ist, nach 1. Johannes 2, Vers 20 und Vers 27, kann uns von unserer Armut und Nacktheit überführen. Und nur er vermag uns den wahren Reichtum in Christus zu zeigen. Die Gemeinde in Laodicea war blind. Sie hatte weder einen geistlichen Blick für Jesus noch für seine Wiederkunft. Können wir die Augenkrankheit Laodiceas diagnostizieren? Ja, sie war kurzsichtig. Warum kann man das behaupten? Weil sie sich nur noch mit den unmittelbaren Dingen um sich herum beschäftigte und nicht mehr mit der Zukunft des Kommens Jesu, obwohl dies für sie von größter Bedeutung war. Was ist geistliche Kurzsichtigkeit? Kurzsichtig im geistlichen Sinn ist, wer alles klar erkennt, was sich in seinem unmittelbaren Gesichtskreis befindet. Doch was in der Ferne liegt, nimmt ein Kurzsichtiger kaum wahr. Da ist kein Empfinden für die Erfüllung des prophetischen Wortes, kein Blick für die Wiederkunft Jesu. Ein geistlich kurzsichtiger Mensch sieht kaum über das Heute hinaus, lebt nur noch für das Jetzt und merkt nicht, dass der Herr unmittelbar vor der Tür steht. Was macht uns blind für Jesus? Raubt uns den Blick für geistliche Dinge und lässt uns die Wiederkunft des Herrn nicht sehen? Vielerlei. Erstens, wenn wir mit der Welt liebäugeln und uns die irdischen Dinge so groß werden, dass sie uns die Sicht für das Reich Gottes nehmen, dann haben wir keinen Blick mehr für die Zukunft, die Wiederkunft Jesu und den Richterthron. Zweitens, wenn wir die Sünde praktizieren, wird unser geistlicher Blick getrübt, weil Gott, der Heilige Geist, betrübt ist. Diesbezüglich heißt es in den Klageliedern Jeremias: O weh, dass wir so gesündigt haben! Darum ist auch unser Herz krank und unsere Augen sind trübe geworden. Klagelieder 5, Vers 16 und 17. Drittens, wenn die praktische Nachfolge fehlt. Petrus schreibt, dass wir allen Fleiß daran setzen sollen, in der Erkenntnis zuzunehmen und im Glauben, in der Gottseligkeit, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ausdauer und Bruderliebe sowie der allgemeinen Liebe zu wachsen. Dann stellt er fest: Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. 2. Petrus 1, Vers 9. Viertens, wenn man den anderen nicht mehr sieht und ihn nicht mehr liebt. Die Not der Gemeinde in Laodicea bestand darin, dass sie nur noch sich selbst sah. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Offenbarung 3, Vers 17. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 11 heißt es: Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Aus alledem ersehen wir, dass die Gemeinde in Laodicea eine total falsche und betrügerische Werteskala besaß. Die Wiederkunft des Herrn steht vor der Tür. Der Herr überführte die Laodicea-Gemeinde, denn es war höchste Eile geboten, Buße zu tun. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße, heißt es in Offenbarung 3, Vers 19. Es ist die Liebe des Herrn, die uns überführt, und seine Sorge um unser geistliches Wohlergehen sowie um unsere Zukunft, die uns zurechtweist. Und es ist die Möglichkeit der Buße, die er uns schenkt, dass ein ganz neuer Zustand engster Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt werden kann, der herrliche Perspektiven öffnet. Davon spricht er gleich daran anschließend in Offenbarung 3, Vers 20 und 21: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Gott will nicht, dass eines seiner Kinder zuschanden wird. Vielmehr sollen die Überwinder einmal mit seinem Sohn auf seinem Thron sitzen. Wer von einem König besonders geehrt wurde, durfte sich mit ihm auf einen langen, thronähnlichen Sessel setzen. Siehe, ich stehe an bzw. vor der Tür, können wir evangelistisch auslegen, dass der Herr vor der Tür des Herzens steht, anklopft und einzutreten begehrt. Auf die Gemeinde Jesu kann es so angewandt werden, dass der Herr wieder in unserer Mitte leben will, weil er nicht mehr das Zentrum unseres Herzens ist. Achten wir aber auf den Zusammenhang, in dem sich dieses Wort befindet. Es steht meines Erachtens in erster Linie für die Wiederkunft Jesu Christi. Auch das ist ein Zeichen unseres Zeitalters, dass wir diese Worte auf alles Mögliche anwenden, nur nicht auf das, was sie wirklich meinen, die bevorstehende Wiederkunft des Sohnes Gottes. Die erste Tür zur Entrückung ist die Tür unseres Herzens, dass wir sie öffnen und den Herrn Jesus in unser Leben aufnehmen. Wer das getan hat, gehört zu seiner Gemeinde und wird bei der Entrückung dabei sein. Die Voraussetzung zur Entrückung besteht in der von Herzen kommenden Bekehrung zu Jesus Christus. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Und im 17. Vers heißt es dann: Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden aber alle verwandelt werden. Vergleichen Sie hierzu 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52. Die zweite Tür zur Entrückung besteht darin, dass wir uns auf dieses gewaltige Ereignis zubereiten, indem wir den Herrn die Mitte unseres Lebens sein lassen, so dass er über alles in unserem Leben bestimmen kann. Das Kommen des Herrn steht bei der letzten Gemeindegeneration unmittelbar vor der Tür. Er klopft an und will damit sagen: Hört auf mich, ich komme bald. Wer die Tür auftut, zeigt damit, dass er wach und für die Wiederkunft des Herrn bereit ist, dass er sich darauf eingestellt hat und das Wort des Herrn ernst nimmt. Wenn jemand von außerhalb kommt, vor unserer Tür steht und anklopft, dann bedeutet das, dass er unmittelbar davor steht und in unsere Wohnung einkehren will. Hier werden wir an die Braut im Hohelied erinnert, die in ihrem Herzen spricht, Hohelied 5, Vers 2, »Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Kaufe von mir im Feuer geläutertes Gold. Das steht für die Zukunft am Richterstuhl Christi. Weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Das ist ebenfalls für die Zukunft beim Preisgericht gedacht. Und Augensalbe, damit du siehst. Hier geht es darum, dass wir einen Blick für diese Zukunft in seiner Herrlichkeit haben sollen. Darum wird uns auch gesagt in 2. Petrus 1, Vers 19, »Wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet.« Die Wiederkunft des Herrn steht vor der Tür und damit das Hochzeitsmahl und unser ewiger Zustand. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir, sagt uns Offenbarung 3, Vers 20. Es geht darum, dereinst mit ihm auf dem Thron zu sitzen, Vers 21, teilzuhaben an seiner ewigen Gemeinschaft und dass wir vor dem Richterstuhl Christi Lohn empfangen und nicht beschämt werden. Die geöffnete Tür im Himmel. Höchst aufschlussreich und gewiss nicht ohne Bedeutung ist, dass gleich anschließend an die Botschaft an Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür, und die Aufforderung darauf zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, Vers 22, folgt, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, »Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss.« Offenbarung 4, Vers 1. Johannes repräsentiert die Gemeinde, die zur Zeit des Laodicea-Zeitalters und der Posaune Gottes entrückt wird. Jetzt ist er in den Himmel versetzt und sieht, was nach diesem, dem Zeitalter der Gemeinde auf Erden, geschehen wird. Er sieht den Thronsaal und das Buch mit den sieben Siegeln, die Gerichte kommen. Davon lesen wir in Offenbarung 4, Vers 2 bis Kapitel 6, Vers 17. Hochinteressant und ebenfalls tief ernst ist auch, dass Jakobus, nachdem er den Reichtum der letzten Tage anprangert, sagt, es klingt wie die Worte des Herrn an die Gemeinde in Laodicea, Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch, und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jakobus 5, Vers 3 und Vers 9. In seiner Endzeitrede auf dem Ölberg sagte Herr Jesus in Bezug auf seine Wiederkunft, »An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Matthäus 24, Vers 32 und 33. Die Wiederkunft Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde steht vor der Tür. Das ist der Inhalt der Botschaft des Herrn an Laodicea. Siehe, ich stehe an bzw. vor der Tür. Stellen wir uns darauf ein und richten wir unser Leben danach aus. Öffnen wir ihm die Tür als Zeichen dafür, dass wir seine Stimme hören und uns bereit machen zum Eingang in den Himmel und zum Hochzeitsmahl. Offenbarung 19, Vers 9. Er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 3, Vers 22.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den zweiten und letzten Teil der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel »Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung«.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.